Das Arztgespräch, der Podcast von Ärzten für Ärzte und für interessierte Menschen, die sich eine Meinung bilden wollen zu Themen, die uns Ärzte im Praxisalltag beschäftigen.
Unser Thema heute: von einem, der auszog, die Praxissoftware zu wechseln. Wie einfach ist es, das PVS zu wechseln?
Mein Name ist Christian Köhler, Facharzt für Allgemeinmedizin und Hausarzt in einer Gemeinschaftspraxis in Wiesbaden.
Mein Name ist Marc Harlefeld, ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und für Anästhesie und Hausarzt in einer Einzelpraxis in Bremervörde, Niedersachsen.
Und mein Name ist Christian Sommerbrot, auch Hausarzt, auch niedergelassen in Wiesbaden in einer Gemeinschaftspraxis.
So, wir wollen heute darüber sprechen, dass drei Viertel aller Arzt- und psychotherapeutischen Praxen ihr Praxissystem nicht weiterempfehlen würden. Die Hälfte aller Arztpraxen sind explizit unzufrieden mit der aktuellen Software. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Zentralinstituts der kassenärztlichen Versorgung, die vor einigen Wochen jetzt vorgestellt wurde. Auch nur ein Viertel der Praxen würden ihr eigenes PVS aktiv weiterempfehlen. Die Hälfte der Softwarenutzer berichten, dass der Praxisablauf mehrmals pro Woche oder täglich durch Softwarefehler oder Störungen bei der Anwendung in der Telematikinfrastruktur gestört wird. Und noch höher ist der Anteil dann bei den Praxen, die mit ihrer Software eh schon unzufrieden sind. Aber, und auch das ist ein Ergebnis dieser bundesweiten Umfrage unter 10.000 Praxen, wer sich zu einem Wechsel der Praxissoftware entschließt, kann die Zufriedenheit deutlich steigern, auch wenn dadurch offenbar nicht alle Probleme bei der Umsetzung der gesetzlich vorgegebenen Telematikinfrastruktur beseitigt werden können. Und im neuen Gesundheitsdigitalagenturgesetz werden die rechtlichen Vorgaben für Anbieter von PVS-Systemen auch noch so verschärft, dass der Wechsel für uns Arztpraxen leichter werden soll. Darüber wollen wir heute hier im Podcast sprechen. Ja, hallo Tino, hallo Marc.
Hi Christian.
Hi, moin.
Ihr habt beide in den letzten Wochen bzw. Monaten ja mit einem PVS-Wechsel auch einige Erfahrungen gesammelt. Also, dass wir heute über dieses Thema sprechen, ist also auch aus Anwendersicht ganz aktuell. Wie zufrieden? Naja gut, brauche ich jetzt euch nicht fragen, sonst hättet ihr nicht gewechselt. Ja, aber auch wenn ihr mich fragen würdet, ich greife da jetzt mal vorne weg, ich bin mit meinem PVS im Moment auch nur so semi zufrieden, muss ich sagen. Und unser Wechsel ist eigentlich gar nicht allzu lange her. Ich glaube, bei uns sind es jetzt, vier Jahre sind es jetzt auch schon. Hm. Marc, wie hat sich das bei dir damals gestaltet? Was war der Grund für dich, einen PVS-Wechsel vorzunehmen?
Ja, bei mir müssen wir jetzt nicht nur von Wochen oder Monaten sprechen, sondern von Jahren. Das war damals, als ich im Begriff war, die Praxis zu übernehmen und noch in der Weiterbildung war, durfte ich das Gott sei Dank schon umsetzen. Und letztendlich sind das Dinge, die Unzufriedenheit auslösen in der Bedienung, bei den Mitarbeitenden, in der Praxisführung, dass man Analysen nicht fahren kann, in der Unterstützung, bei der Dokumentation beispielsweise, in der Automatisierung, auch in der Nutzbarkeit des Interfaces und so weiter. Da ergeben sich ganz viele Dinge. Unser Praxisverwaltungssystem, mit dem wachsen wir zusammen. Und deswegen, wenn wir effizient sein möchten, dann muss das auch gut funktionieren. Und dann muss es auch eins sein, das zum Team und zum Chef, zur Chefin passt. Und dann ist die Entscheidung relativ schnell gefallen. Und heutzutage bin ich extrem zufrieden und ich gehöre zu denen, die auch meins weiterempfehlen.
Okay. Ja, ich glaube, es ist ja so eine Grundangst bei uns allen, ne? Dieser Wechsel des Praxisverwaltungssystems ist ja eigentlich sowas, was man sich so gar nicht so richtig vorstellen mag. Ja, man hat da so die verschiedensten Horrorszenarien im Kopf, Datenverlust und ewige Praxisausfallzeiten bedingt durch Komplikationen beim Wechsel etc. Tino, du hast jetzt gerade dein System gewechselt. Was machst du denn so für Erfahrungen?
Also ich habe ja jetzt gerade aktuell mein System gewechselt, zum ersten Mal im ganz großen Stil. Das erste Mal gewechselt habe ich, als ich in die Praxis eingestiegen bin, relativ früh. Wir hatten uns dann entschlossen, dass das alte System nicht unseren Anforderungen entspricht, so ziemlich genau das, was der Marc gesagt hat. Und ich bin dann damals auf einen Ärztekongress gefahren, habe mich dort durch alle anwesenden PVS-Anbieter durchprobiert. Das hat tatsächlich 2 Tage gedauert. Und dann hatten wir uns für das System entschieden, das wir bis vorletzte Woche noch benutzt haben. Und dann sind zu unserer Praxis noch weitere 4 Praxen dazugekommen, weswegen ich tatsächlich in den letzten Jahren 4 Praxisübernahmen in unsere Praxis mit begleitet habe, digital. Das war eigentlich relativ unaufwendig. Es gibt so ein paar Lücken, Tücken, auf die man achten muss. Also zum Beispiel sollte man immer eine lauffähige Probeversion auf einem Laptop sich vom neuen Anbieter aufspielen lassen, damit man eben guckt, wie hat die Datenkonvertierung funktioniert. Ich kenne da eine Praxis, die hat das blind gekauft, möchte man sagen. Und da gab es Fehler bei der Konvertierung, die vorher hätten auffallen können. Und nachdem die Daten konvertiert waren und die Fehler erst im laufenden Betrieb aufgefallen sind, war das nicht mehr möglich, die rauszunehmen. Also die Praxis hat tatsächlich sehr gelitten, weil da keine vernünftige Vorarbeit geleistet wurde. Haben wir bis vorletzte Woche das alte System gehabt. Dann hatten wir eine Woche die Praxis zu. Letzte Woche war dann die erste Woche, wo wir mit dem neuen System gestartet sind. Das ist jetzt heute die 2. Woche, in der wir sind. Und die Begeisterung ist im Team tatsächlich groß. Es ist eine größere Praxis. Wir haben insgesamt 22 Rechner in der Praxis, die umgezogen sind. Wir haben etwas über 20 Mitarbeiter, die geschult werden mussten und eintrainiert werden mussten. Haben natürlich einen größeren Datenstamm. Seit 2010 wird alles digitalisiert. Und wir hatten tatsächlich auch ein bisschen Sorge, was das betrifft, weil wir auch im laufenden Quartal gewechselt sind. Also für die Hörer, wir haben jetzt gerade Juni und wir haben ganz bewusst mitten im Quartal gewechselt, damit wir eben zum Beispiel den Ansturm im ersten Quartal nicht gleich mit dem neuen System verkraften müssen. Und was soll ich sagen? Der Wechsel war bombastisch gut. Also es war gut vorbereitet, gut organisiert. Die Firma, mit der wir das gemacht haben, hat das sehr gut mit uns abgesprochen und die einzelnen Schritte sehr gut durchgeführt. Die Zeitplanung hat gestimmt, die Schulung hat gestimmt und meine Mitarbeiter sind weitestgehend tatsächlich mit der neuen Software und den neuen Möglichkeiten, genau weswegen wir gewechselt sind, sehr zufrieden. Und ich bin begeistert, weil ich jetzt ganz viele Möglichkeiten habe, die ich vorher schlichtweg einfach nicht hatte.
Ich denke, das Wichtigste ist einfach, wenn man das Gefühl hat, dass man mit dem alten System an Grenzen stößt, dass man sich dann nicht in so eine Stimmung hineinbringt, ich kann da jetzt auch wirklich gar nichts dran ändern. Man ist ja, man fühlt sich ja gerne gerade bei der IT so auf Gedeih und Verderb ausgeliefert, aber man muss manchmal auch diese Schritte dann deshalb gehen, auch um vielleicht auch den Druck auf die PVS-Anbieter so zu erhöhen, dass da eine gewisse Innovation und ein guter Wettbewerb reinkommt, weil eigentlich ist es ein relativ monopolistisches Gebiet und ich glaube, dass viele aus Angst, dass irgendetwas schief läuft mit einem Teil der Praxis, wo man halt nicht Vollprofi drin ist, weil das hat man nicht studiert, ja, da ist man nicht drin ausgebildet, dass man sich da so ausliefert, ne? Und dass dieses Insuffizienzgefühl, man kann da, glaube ich, was gegen tun.
Ja, also du hast jetzt gerade das mit dem quasi Monopol angesprochen. Das ist ein interessanter Punkt, weil es ist natürlich kein Monopol. Wir haben über 100 Anbieter, die bei der KBV gelistet sind und Praxisverwaltungssysteme anbieten. Davon sind aber im Wesentlichen 20 Stück relevant, die den größten Teil des Markts abdecken. Und jetzt könnte man sagen, da ist ja immer noch jede Menge Konkurrenz. Aber es ist deswegen keine Konkurrenz, weil die Ärzte, da gibt es ja den beliebten Spruch, sich lieber von ihrer Frau scheiden lassen als vom PVS-System. Und meisten PVS-Systeme damit einen sehr stabilen Kundenstamm haben. Jetzt muss man aber sagen, das wird auch häufig völlig überschätzt. Also wir haben knapp 100.000 Arztpraxen in Deutschland Und dementsprechend haben wir auch einen sehr überschaubaren Kundenstamm. Also es ist kein innovativer Markt, der jetzt irgendwie zu neuen Ufern aufbricht, sondern in der Regel der Fälle haben die PVS-Hersteller sich darauf ausgeruht, dass die Ärzte eh nicht wechseln. Mhm. Aber weil die Ärzte eh nicht wechseln, gab es auch eigentlich keinen großen Antrieb, anderen was wegzunehmen. Man kam eh nicht ran. Und das hat sich in den letzten Jahren durchaus gewandelt. Also wir beobachten, wenn man sich die KBV-Statistiken anguckt, tatsächlich in den letzten Jahren so einen gewissen Wandel. Es findet eine gewisse Öffnung statt, gerade bei jüngeren Ärzten, die dann eben sagen, nee, das mag sein, dass das jetzt die letzten 20 Jahre das Betriebssystem der Praxis war, aber ich möchte zu was Neuem kommen. Und wir haben auch neue Programme, die jetzt gerade Innovation mit reinbringen. Und das ist tatsächlich der Punkt, wo wir in so einer Situation sind, wo das gerade umkippt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das in ein paar Jahren für die PVS-Hersteller auch ein sehr harter Kampf wird, ein Konkurrenzkampf wird, wenn die Ärzte bereiter sind zu sagen, okay, wenn das Programm mir nicht das bietet, was ich will, dann gehe ich halt zur Konkurrenz.
Und gerade das wird ja auch jetzt verschärft nochmal durch das Bundesgesundheitsministerium, diese Wettbewerbssituation quasi dadurch, dass im neuen Gesundheitsdigitalagenturgesetz, was demnächst eingebracht werden soll, die rechtlichen Vorgaben für Anbieter von Praxisverwaltungssystemen nochmal insofern verschärft werden, als dass quasi Arztpraxen einen Rechtsanspruch auf Schadensersatz erhalten sollen, quasi Kosten, die entstehen durch ja einen nicht reibungslosen PVS-Wechsel. Also da fällt ja Datenverlust drunter, da fallen Ausfallzeiten drunter und da soll quasi die Arztpraxis einen Rechtsanspruch drauf erhalten. Ist ja auch wirklich interessant, dass das jetzt sogar im Gesetz so festgeschrieben wird, dass es uns eigentlich leichter gemacht werden soll, diesen Wechsel zu vollziehen.
Also hier geht es natürlich um die Technikzeiten, die entstehen durch den Wechsel. Jetzt muss man sagen, also wie war das bei uns aktuell? Es war sehr aufwendig, weil wir auch mit den Rechnern gewechselt sind. Deswegen hat das Ganze etwas länger gedauert. Aber wir haben freitags mittags um 12 die Praxis zugemacht. Und dann wurde der Server überarbeitet. Wir sind auf demselben Server geblieben, wurde neu alles aufgespielt. Und montags wurden dann die Arbeitsstationen eingerichtet, so dass ich am Montagabend bereits schon die ersten Patienten mir angucken konnte. Und einer der größten Feinde des Computernutzers, der lässt sich leider nicht durch einen PVS-Wechsel eliminieren. Das ist nämlich der Drucker. Ja, und allein die Einstellung der Drucker auf 20 Arbeitsstationen, das hat unglaublich Zeit gefressen. Die haben zu dritt da gesessen und das programmiert. Und auch wenn da Druckeinstellungen vorgefertigt und übernommen werden können und nicht alles programmiert werden konnte, so musste doch eben wahnsinnig viel gemacht werden. Und das darf man eben nicht unterschätzen. Da gibt's Arbeiten, die liegen einfach im System begründet. Das ist das, was man eben mitnimmt, wenn man einen Systemwechsel machen kann. Aber hier geht es bei der Gesetzgebung ja vor allen Dingen um den Stammdatenbereich, die Anamnesedaten, die Befunddaten, die eingespeicherten EKGs, die gescannten Befunde. Um diese Daten geht es, die eigentlich so in den Datenbanken liegen müssen, dass eigentlich die Programme, die darauf zurückgreifen, dann eine einheitliche Datenbankstruktur haben, mit der man gut arbeiten kann.
Was ja absolut sinnvoll ist. Ne?
Ah, das ist derzeit noch nicht so ganz gegeben. Ich habe eine Praxis begleitet, die einen sehr alten Datenstamm hatte, die sehr früh digitalisiert worden ist. Und das ist ja erstmal gut. Aber in diesem Moment, wenn man dann, sag ich mal, eine historische Datenbank hat, dann führt das zu Inkonsistenzen. Und das führt dann dazu, dass dann die Konvertierung schlecht ist. Und es gibt auch nur, wenn ich das richtig verstanden habe, einen richtigen Konvertierungsanbieter. Der ist dafür sehr gut und sehr flexibel und individualisiert dann auch diese Konvertierung. Aber bei der Praxis, von der ich spreche, da ist das tatsächlich, war das der größte Aufwand neben den Druckern. Da gebe ich Tino auch recht. Drucker sind wirklich eine Pest. Das ist auch historische Software drauf. Und ich glaube, deswegen machen die auch so Probleme mit modernen Betriebssystemen. Aber die Konvertierung in dem Fall da muss man sich dann informieren. Wenn man von einer sehr alten Software wechselt, dann kann das manchmal etwas schwierig sein. Und daher ist das natürlich zu begrüßen auch, dass die Anforderungen dann da sind, weil das ja letztendlich die Softwarehersteller dazu zwingt, sich auf irgendwelche Standards zu einigen. Wenn man Schnittstellen hat, die gleich sind, dann sollte das eigentlich auch normal funktionieren, beziehungsweise irgendwelche Konvertierungsregeln einfach. Und dazu wird man wahrscheinlich irgendwann zu einer Schnittstelle kommen, die dann jeweils zu den Endpunkten und zu den verschiedenen Spinnwebsfäden wieder führt, dass man das alles wiederfindet.
Aber Marc, also von der Software ist ja nichts wirklich alt. Das sind ja alles zugelassene Softwares, die einem aktuellen Stand entsprechen. Das, was veraltet ist, das, was du meintest, nur nochmal zur Korrektur, das sind natürlich die Datenbanken.
Ja,
und
genau,
da haben wir viele Programme, die gruselig alte Datenbanken, zum Teil bis weit in die 90er zurückreichende Datenbankmodelle verwenden. Und das ist tatsächlich echt ein Punkt. Das ist etwas, was man aber sehr gut eigentlich von der Firma erfährt, zu der man wechseln will.
Die wissen und, das meistens schon, ja, das ist richtig.
Genau, also die gucken sich das an und sagen, uiuiui, das ist aber eine alte Datenbankstruktur oder so. Die besprechen das mit einem. Das erfährt man vom eigenen PVS-System nicht so gerne, was die da benutzen. Und die geben natürlich auch nicht gerne zu, dass sie da veraltete Datenbanksätze haben. Warum benutzen die so alte, veraltete Datenbanksätze? Weil schlichtweg einfach der Umsatz stellenweise nicht da ist oder man den Umsatz, der generiert wird, nicht in die neue Programmierung von Datenbankstrukturen setzen will. Das ist der einzige Hintergrund. Und theoretisch hätten die das natürlich alles in den letzten 20 Jahren anders programmieren können, im Rahmen der Updates auch entsprechend umstellen können. Aber es war natürlich auch eine gewisse Bequemlichkeit bei den PVS-Herstellern.
Und bei den Ärztinnen und Ärzten, ne, dass wenn man keinen Wechselimpuls hat, dann hat man natürlich auch keine Innovationsanschübe für die Softwarehersteller.
Genau.
Genau, und das ist ja eigentlich das, was, denke ich, was wir auf jeden Fall positiv sehen können für die Zukunft, dass einfach, wenn der Wechselwille oder die Schwelle der Bereitschaft zu wechseln, ne, also dieser innere Schweinehund, wenn der niedriger wird, glaube ich, dass auch mehr Innovationen ins System allgemein reinkommt, weil einfach das den Druck im Markt logischerweise erhöht. Da kann sich keiner auf irgendwelchen Systemen ausruhen, die vor 3 Jahren mal aktuell waren, die aber durch irgendwelche neuen IT-Vorgaben oder sowas auf einmal auch schon wieder nicht mehr ganz so performant sind wie andere Systeme. Ne? Das sehen wir ja im Moment ganz extrem. Also ich habe in der Praxis jetzt, bin ich seit über 15 Jahren und wir haben 2 PVS-Wechsel durchgeführt. Eigentlich war der erste, ich glaube so 2010 rum, wo es wirklich darum ging, von Karteikarte auf ein digitales System überhaupt umzusteigen. Es war so eigentlich der erste Wechsel in ein PVS-System. Vorher war alles ein bisschen so ein rudimentärer, auf DOS-Ebene programmierter.
2010 gab es noch DOS?
Genau. Ja, das war irgendwie, da hast du so eine Diskette noch.
Windows 3.1.1 ist auch MS-DOS. Weiß ich nicht, welche Version. Wunderbar.
Ja,
hast du wenigstens 3,5 Zoll Disketten gehabt?
Ja, oder klar, logisch, da hast du dir diese 3,5 Zoll Disketten, hast du 2 Kopien gezogen, ja, so von deiner Abrechnung, hast deinen Praxisstempel auf die Diskette drauf gedonnert und bist dann mit zur KV gefahren und hast das dann mit den Bögen zusammen an der Pforte abgegeben, ja, und das kennt ihr.
Voll Retro, Windows, MS-DOS, da lief ja noch Doom drauf.
Ja, wirklich noch die alten Zeiten. Ja, und ich weiß, dass der Wechsel aber damals auch relativ, was die Datenstruktur anging, holprig war. Der letzte Wechsel 2020 war eigentlich, was die Daten anging, vollkommen unkompliziert. Da ging es dann halt auch nur darum, dass man einfach ein neues System dann auf einmal hat, an das man sich gewöhnen muss, für das man geschult wird. Aber man muss ja auch sagen, was ein Praxis-Software-System so individuell macht, sind ja häufig die Einstellungen, die wir dann vornehmen, ja, nachdem wir das System implementiert haben und das auch über einen langen, langen Zeitraum. Also wir arbeiten sehr viel mit Makros oder Abläufen, heißt es bei uns im System, dann eben, wo wir bestimmte Praxisabläufe, Digitalabbildungen und was weiß ich, Thema Impfungen zum Beispiel, ne, ein Knopfdruck und es wird ein Textbaustein vorgegeben, den wir individuell bearbeiten. Es wird die Diagnose, die Ziffer, ja, Impfungen zugesetzt etc. Genauso funktioniert es bei der Abrechnung. Wir haben sehr viele Listen vor den Abrechnungen, wo unsere MFAs einfach die auf Basis dieser Listen die Abrechnungskorrekturen durchführen. Das habt ihr ja alle auch, ja. Genau. Und das ist ja das, was ein PVS dann auch so individualisiert macht, dass es dann wirklich sich an die Praxis angepasst hat. Und deshalb, ja, sträubt man sich ein bisschen, jetzt das PVS zu wechseln, bloß weil Modul A oder B jetzt mal nicht funktioniert oder holpert. Deshalb muss das ja eine Entscheidung sein, die gut abgewogen werden muss. Was würdet ihr sagen? Also ich würde jetzt spontan den Rat geben, wenn ein PVS gewechselt werden soll oder wenn man sich dazu entschließt, das zu tun, sicherlich dann, wenn auch die Hardware erneuert werden muss. Also das ist so das, was ich machen würde. Ich würde jetzt nicht auf der alten Hardware, auf der das System, ein aktuelles PVS-System installiert ist, ein neues PVS-System installieren. Also ich würde das nur zusammen mit einer neuen Hardware zum Beispiel machen.
Kommt drauf an, ne? Also wenn die Hardware ebenso veraltet ist wie die Praxis und die Praxissoftware, dann sicherlich. Aber wenn man schon Innovationen vorgenommen hat, muss das auch nicht zwingend sein. Das kann man immer vorher analysieren. Also ja, da würde ich mich immer beraten lassen, denn das geht dann sehr, sehr schnell ins Geld. Und wenn man sich die Angebote reinholt, dann sind das halt auch häufig, ich möchte nicht sagen überteuerte, aber doch ambitionierte Preise, die da aufgerufen werden. Und auch eventuell Installationen seitens der Softwarehäuser, die das machen, die nicht unbedingt notwendig sind. Man braucht nicht unbedingt in einer kleinen Praxis einen Windows-Verzeichnisdienst wie in einer großen Firma. Ja, das kann man relativ einfach handhaben und solche Dinge muss man vorher besprechen. Wenn man sich nicht auskennt und bereits bei diesen ersten Worten ins Grübeln kommt, sollte man sich dann Unterstützung holen. Aber grundsätzlich, was ich denke, der Server, der sollte aktuell sein, denn gerade wenn man aus einer alten Software wechselt und dann einen alten Server hat, dann ist dann häufig die Performance dann doch etwas, was dann begrenzend ist für die Funktion.
Genau, also das wäre jetzt auch ziemlich genau mein Vorschlag. Also das Erste ist, ich rate eigentlich mittlerweile aufgrund meiner Erfahrung immer zu einem externen EDV-Berater, den man sich in die Praxis holt. Die kann man sich stundenweise mieten, aber man kann auch so ein festes, so eine Art Abo mieten. Da gibt es ganz unterschiedliche Sachen und mit denen kann man ganz viele Sachen besprechen und die sind tatsächlich ja daran interessiert, dass man mit denen zufrieden ist. Die verdienen jetzt weniger Geld mit dem Verkauf von irgendwelcher Hardware oder anderen Dingen, sondern echt rein der Beratung. Und das ist das ist mir immer sehr lieb, dass ich mit so jemandem zu tun habe und mit dem spreche ich auch immer die Pläne ab, was ich vorhabe, was ich in der Praxis machen möchte. Und dann gehen wir gemeinsam dann jetzt bei dem PVS-Hersteller, sind wir gemeinsam auf die zugegangen. Wir haben jetzt keine gemeinsamen Termine gemacht, sondern es war tatsächlich so, dass ich mit meinem die Beratung in der Praxis hatte von dem neuen PVS-System und dann, als es in die Umsetzung ging, beziehungsweise sogar technische Hintergrundfragen, hat dann die PVS-Firma, die neue, mit meinem EDV-Berater gesprochen und der wusste, was ich will und was ich brauche und was ich nicht brauche und der hat das dann entsprechend moderiert.
Wie würdet ihr euch informieren, welches PVS-System aktuell euch am besten taugen würde?
Also der beste Rat, den ich geben kann, nicht, wenn man gerade sauer ist, weil der BTM-Drucker nicht funktioniert hat. Das ist der schlechteste Zeitpunkt, darüber nachzudenken. Weil dann will man immer sofort alles aus dem Fenster schmeißen. Am besten ist eigentlich eine Umfrage unter Kollegen, wer zufrieden ist. Das wäre der eine Punkt. Das ist tatsächlich immer ganz hilfreich, dass man sich das mal anguckt oder dass man in die Kollegen dann in der Praxis besucht und sich das zeigen lässt. Und der andere Punkt ist, es gibt natürlich jede Menge Fortbildungsveranstaltungen, wo man hingehen kann. Es gibt große Messen wie die Medica in Stuttgart. Es gibt kleinere Messen wie die Praktika in Bad Orb für Hausärzte oder jetzt ganz neu das BEM in Berlin, die Bundes Allgemeinmedizin-Fortbildung. Und da sind natürlich immer bei den Ausstellern auch Praxisverwaltungssysteme, die ausstellen. Und da hat man natürlich die Möglichkeit, mal ganz unbefangen ranzugehen, sich zu informieren, sich vielleicht einen Berater in die Praxis zu bestellen, der sich das anguckt, was man hat und dann beraten kann. Und dann muss man sich das zeigen lassen. Und wenn man dann das Gefühl hat, Mensch, mit der Software kann ich besser arbeiten als mit meiner alten Software, dann ist das der Moment, wo man das vielleicht auch mal sogar als Probeversion sich auf den Laptop installieren lässt und damit rumspielt. Und wenn man dann beim Rumspielen das Gefühl hat, ja, mit der Software komme ich gut zurecht, warum auch immer, dann geht es natürlich um die Extra-Features. Also wenn ich keine Hausbesuche mache, dann brauche ich nicht eine Laptop-Anbindung oder Tablet-Anbindung. Wenn ich aber Hausbesuche mache und ich gerne das mitnehmen möchte, dann ist das zum Beispiel ein ganz wesentlicher Punkt. Mhm. Wie gut kann ich damit arbeiten? Und wobei eben mit den modernen PVS, mit den modernen VPN-Tunnels eigentlich mal mittlerweile jedes System gut als portables System zum Laufen bringen sollte. Ja, aber das sind so Kleinigkeiten, die mich angucken muss, seine eigenen Bedürfnisse definieren und dann ist das ein Prozess. Also bei mir, ich wollte wechseln vor Corona, lange vor Corona, bin dann durch Corona so ein bisschen ins Stocken geraten und habe jetzt, nachdem Corona rum war, die alten Gedanken wieder aufgenommen und dann die Entscheidung, was ich mache, hat letztendlich 1,5 Jahre gedauert. Mhm. Also ich habe viel abgewogen. Es waren am Ende 2 Programme, zwischen denen ich geschwankt bin. Und das war eine sehr individuelle Entscheidung. Ich habe mit vielen Kollegen gesprochen. Die so ähnlich gestrickt waren wie ich, haben ähnliche Programmvorauswahlen getroffen. Das hatte mich dann schon mal so ein Stück weit bestätigt. Und dann war es, letztendlich war es dann so ein emotionaler Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, ich nehme das Programm A statt dem Programm B. Marc, wie war es bei dir?
So ähnlich. Also das kann ich auch so sagen. Ich war jetzt weniger auf einer Messe. Ich habe die Software auf den Messen auch schon gesehen, bin da aber immer so ein bisschen im Zweifeln, ob das der richtige Moment ist, weil ich da ja eher das Gefühl habe, da bin ich nicht so gut entscheidungsfähig an diesen Messeständen, weil die alle gut trainiert sind, ich nicht. In diesen Verkaufsgesprächen. Müsste vielleicht vorher ein Kundencoaching oder sowas machen. Aber
ich habe im Studium als Verkäufer gearbeitet.
Okay, ich nicht. Ich bin dann doch eher naiver, was das angeht. Aber ich finde die Aussage zu den Kolleginnen und Kollegen, das finde ich richtig gut. Das stimmt auch. Ich habe das auch aus dem kollegialen Umfeld mitbekommen. Und ich glaube, viele von uns sind ja mittlerweile in mehreren Gruppen auch drin. Ich glaube, ich bin in 3 kollegialen Gruppen drin und da kann man immer mal nachfragen. Und ich selber habe auch schon mehrfach Kolleginnen und Kollegen das gezeigt, die Software, so eine Demo gemacht hier über Videosession oder sowas. Und das funktioniert eigentlich sehr gut. Da kann man auch direkt immer Fragen beantworten. Mensch, wie läuft das bei euch wirklich in der Praxis? Welche Probleme gibt es und so weiter? Und die Entscheidung war dann eben auch für eine Software aus dem Bauch heraus. Und die haben wir jetzt auch laufen, sind super zufrieden damit. Und wenn man sich dann mal überlegt, welche Ängste dahinter stecken, einerseits bei den Mitarbeitenden in der Praxis, bei den MFAs, dass die sagen, wir sind das daran gewöhnt, die Software. Und ja, weiß ich nicht, da haben sie dann die Gewohnheit, irgendwelche auswendig gelernten Kürzel einzugeben, um Programmfunktionen zu starten und stellen dann nachher bei der neuen Software fest, es ist viel einfacher, es ist einfacher zu bedienen, es macht viel mehr Spaß und das ist auch was ganz Wichtiges, wir machen das die ganze Zeit, also das muss auch wirklich auch Spaß machen, die Software zu bedienen und die Angst bei den Chefinnen und Chefs wäre eher, dass man das ist ja eine teure Aktion, die Praxissoftware zu wechseln. Gerade wenn man eine Woche oder 2 zumacht, was anschaffen muss, dann geht irgendwas nicht. Ne? Ich musste noch einen anderen Nadeldrucker anschaffen. Nadeldrucker sind auch ungefähr so, werden auch mit Platin aufgewogen, glaube ich, weil die keinen Markt mehr haben. Ja. Und dann, also immer unvorhergesehene Dinge und dann vielleicht auch noch Ausfälle danach und Reibungsverluste. Und wenn man dann aber schaut, ich kann das für mich persönlich sagen, dass was das gekostet hat, hatte ich nach einem Quartal raus durch die Suchfunktion und durch die verbesserte Abrechnung. Und deswegen sollte man das auch genau prüfen. Alle, die eine Praxis haben, schaut nach, was ihr vielleicht für Verluste habt oder wie ihr dasteht im Gegensatz zu anderen Praxen. Tauscht euch aus, weil das kann ich wirklich sagen, wenn man da nicht optimierte Suchabläufe hat, dann entgeht einem das schlichtweg. Mhm. Bei den Hunderten, Tausenden von Datensätzen muss man effizient damit arbeiten können. Sowohl bei der Dokumentation als auch nachher bei der Abrechnung. Das ist extrem wichtig. Und das Feeling auch, das ist auch wichtig, aber diese technischen Anforderungen, die sind als erstes führend. Und die führen dann auch zu dieser Vorauswahl, die Tino auch gerade genannt hat, die, wo ich jetzt drei Systeme im Hinterkopf habe. Wir wollen keine Werbung machen. Ne? Ich habe es fast auf der Zunge liegen. Wer mag, schnappt mich einfach an.
Genau. Ihr findet Max E-Mail-Adresse in den Shownotes.
Ne? Oh Gott, die private. Ne?
Ja. Ja, die private, klar. Ja, das geht ja. Das muss ja nicht über die Praxis. E-Mail-Adresse ist muss auch ja nicht immer alles über die Praxis laufen. Komm, hör mal. Ja.
Genau. Alles klar, das wollte ich schon immer mal machen. Das war der Grund, warum ich beim Podcast mitgemacht habe.
Ja, ja. Reichweite.
Ja. Oh Mann. Ja, aber Marc, du hast in allem echt recht. Also das muss man natürlich auch sagen, jetzt, weil wir natürlich auch uns Mühe geben, die positiven Erfahrungen zu kommentieren. Das Ganze ist teuer und das Ganze ist anstrengend, schweineanstrengend. Also die erste Woche, wo wir installiert haben, durch die Praxis gelaufen sind, die ganze Praxis auf den Kopf gestellt haben und alles neu gemacht haben, da hat man auch nochmal seine Praxis völlig neu kennengelernt. Und dann die erste Woche mit dem neuen System, wo man dann als Chef versucht, an 8 Orten gleichzeitig zu sein. Man will bei den Schulungen mitmachen, man will bei den Patienten mit dabei sein. Man wird gefragt, wie das jetzt mit dem EKG funktioniert, mit dem Scannen, mit dem Laborabruf. Und es ist unglaublich anstrengend. Aber wie gesagt, eigentlich schon am Ende der ersten Woche war das Gesamtfazit von allen Beteiligten, das war der richtige Schritt. Und das ist tatsächlich viel, viel schneller gegangen, als ich erwartet habe. Da bin ich jetzt selbst ganz positiv überrascht, dass so ein bisschen vernünftige Vorbereitung, die dann am Ende zu einer Bauchentscheidung führt, weil man immer zwischen 2 oder 3 Systemen am Ende hängen bleibt, dann doch dazu führt, dass man etwas sich auch holt, das mit dem man sich lange beschäftigt hat.
Ich würde noch vielleicht was hinzufügen, denn es geht ja auch nicht nur um unsere Entscheidungen als Chefinnen und Chefs, sondern auch ums Team. Und da kommen wir ja zu dem Punkt Change Management. Immer wieder, Menschen mögen keine Veränderung, mögen wir alle nicht. Und wenn man aber es schafft, das positiv zu umzubiegen, dass die Mitarbeitenden auch wirklich Lust darauf haben, dann kann man sehr viel gewinnen. Und deswegen würde ich tatsächlich auch empfehlen, dass man, wenn man die Möglichkeit hat, auch MFAs in entsprechenden Praxen mal hospitieren lässt, dass die sich das angucken. Und damit hat man das eigentlich erreicht, unter Umständen, was man nämlich braucht, so 10-20% Leute, die ja das Ganze mit fördern und diesen Wechsel mit forcieren. Wenn man das schafft, dann hat man auch auf jeden Fall Erfolg mit dieser Software, wenn man ja den Wechsel eben auch entsprechend positiv gestaltet, dass man auch wirklich reell seine Ziele erreicht.
Sehr schön, ja. Man kann sich übrigens auch bei der KV, ich weiß nicht, ob man sich schon informieren kann, es soll eine Beratungsstelle zukünftig geben bei den KVen, explizit zum Thema PVS-Wechsel. Tino, hier in Hessen bist du in der KV. Marc, wisst ihr da Konkretes?
Noch nicht. Das sind jetzt, das ist auf KBV-Seite. Also im Moment würde ich immer empfehlen, für diejenigen, die sich informieren wollen, die sollen auf die Kassenärztliche Bundesvereinigung gehen, KBV-Seite, und dort einfach bei dem Suchbegriff PVS-System, also Praxisverwaltungssystem, eingeben. Und dann kommt man eigentlich schon ganz schnell im dritten oder vierten Link zu der Statistik der PVS-Systeme. Mhm. Und da kann man sich eine Marktübersicht holen. Und da wird zum Beispiel auch angezeigt, wie viele wechseln. Also es gibt ja durchaus, ist das eine interessante Information, wenn jetzt ein Programm viele Wechsler hat, dann ist das durchaus ein spannendes Programm für viele. Das scheint viele zu überzeugen. Ist zumindest schon mal so eine Orientierungshilfe. Man kann aber auch sehen, bei welchen Systemen sind viele Ärzte, was sind große Systeme, was sind kleine Systeme, sodass man da schon mal relativ unkompliziert eine Vorauswahl treffen kann.
Also hier kann ich ein bisschen was ergänzen. Niedersachsen ist da etwas progressiver tatsächlich. Da gibt es die Vorständin Frau Löhr, die sich da sehr drum kümmert. Die ist Juristin und Softwareentwicklerin selber. Also wirklich vom Fach. Und wir haben Reza Meshari dort, den Mitarbeitenden, der dieses Team für Digitalisierung leitet und auch Telematik bei der KVN. Und die unterstützen das explizit und die helfen auch bei Problemen. Ein Missverständnis wäre, dass die KV irgendwelche Weisungsbefugnisse gegenüber den Softwareherstellern hätte. Das ist nicht der Fall. Aber sie werden schon als Mittler auch tätig. Das haben sie sich vorgenommen und das tun sie auch. Mhm. Bei systematischen Problemen, das kennen glaube ich auch alle, dass man aufläuft und keine Hilfe bekommt, wenn es systematische, grundsätzliche Probleme gibt. Da helfen die eben schon, dass sie sich melden. Und da gibt es eben auch schon eine gewisse Autorität, die die KV trotzdem implizit hat. Und die wollen auch beraten beim Softwarewechsel. Und die sagen auch explizit in den Veranstaltungen, die sie geben, dass es schlechte Software gibt. Und ich glaube, das müssen wir auch alle tun. Da müssen wir ein Stück weit auch unsere Zurückhaltung aufgeben und auch einfordern, dass Dinge funktionieren.
Ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Kann ich jetzt so direkt aus Hessen sagen. Mein Vorgänger im Vorstand vom Hausärzteverband hatte tatsächlich mal eine sehr kritische Stellungnahme zu einem PVS-System geschrieben und veröffentlicht und wurde daraufhin abgemahnt mit 10.000 Euro, weil er da seine Position nutzt, um in Marktprozesse einzugreifen. Das war eine relativ unerfreuliche Geschichte. Die Systemhäuser sind da sehr sensibel, was das betrifft. Was merkt man auch? Die KBV hat ja eine Art Qualitätscheckliste geschrieben, was die PVS-Systemhersteller erfüllen sollen. Und unterschrieben hat das letztendlich niemand, weil sich niemand tatsächlich so fest an Vorgaben binden will, die Usability in den Vordergrund stellen. Und das ist tatsächlich durchaus ein spannender Punkt. Und es ist gut, wenn die kassenärztlichen Vereinigungen das übernehmen, die sich als Körperschaft des öffentlichen Rechtes da auch von solchen juristischen Belangen etwas weniger hart getroffen sind, als das eben kleine Verbände oder Einzelpersonen sind.
Genau, das ist nämlich der Unterschied. Als Chef von einem Landeshausärzteverband ist man nicht ganz so geschützt, aber bei der KVN laufen da also doch ein paar mehr Juristen rum und können da unterstützen auf jeden Fall. Und an der Stelle ist es eben auch so, man muss auch mal eine Lanze brechen für die Softwarehersteller, die es wirklich gut machen. Da gibt es nämlich gute Leute, die Gutes erreichen wollen. Ich bin selbst von meiner Software auch Testnutzer, also Testpraxis sind wir. Und deswegen bekomme ich schon relativ genau mit, was da gerade läuft. Und ich weiß auch, was nicht geht. Und das ist häufig, sind das KV-Vorgaben, also KBV-Vorgaben, die das erschweren. Und die sind nicht immer gut. Also jetzt gerade mal als Beispiel, KBV-Vorgabe ist, dass auf den Rezepten oder sonstigen Formularen immer das draufgedruckt wird, was beim Patienten bei der Krankenkasse hinterlegt ist. Nicht das, was man manuell in seiner Software ändert. Das ist ein Riesenproblem, wenn man Patienten neu im Heim hat oder die sind in der Kurzzeitpflege oder sowas. Dann fängt man nämlich an, manuell zu arbeiten und die Apotheken wissen nicht, insbesondere wenn die beispielsweise von ein paar Kilometern weiter wegkommen, wo sind die eigentlich, in welchem Heim? Und das ist eine bescheuerte Vorgabe und dazu kommen eben Vorgaben, die extrem viel Arbeit machen und verhindern, dass wesentliche Grundfunktionen verbessert werden können, dann muss die KBV sich auch nochmal etwas an die eigene Nase fassen, finde ich. Und da ein bisschen mehr auch Flexibilität zulassen und weniger unsinnige Vorgaben machen, aus meiner Sicht.
Während du es gerade erzählt hast, ist mir noch eine Sache eingefallen, die ich auch noch im Podcast erzählen wollte. Und zwar, das wirkliche Kernmaß ist die eigene Unzufriedenheit und nicht die Zufriedenheit oder Unzufriedenheit anderer. Davon muss man sich befreien. Ein sehr, sehr guter Kollege von mir, mit dem ich gut befreundet bin, hat genau dasselbe System, wie ich es hatte. Und während ich todunglücklich war, ist der immer noch total zufrieden. Also auch hier muss man ein bisschen schauen, das sind tatsächlich individuelle Entscheidungen, die man jetzt nicht davon abhängig macht, wie zufrieden andere sind oder unzufrieden andere sind, sondern das muss man tatsächlich von dem eigenen Bedürfnis muss man da ausgehen und darf jetzt nicht das Gefühl haben, nur weil andere zufrieden sind oder unzufrieden sind, dass ich das in irgendeine Richtung auch sein müsste.
Und man kann sich auf jeden Fall nochmal, was ich auch in die Shownotes stelle, ist diese Umfrage des Zentralinstituts der kassenärztlichen Versorgung, die ist noch nicht komplett veröffentlicht. Da sind bisher nur einzelne Vorabdaten veröffentlicht, aber auch da findet sich schon zum Beispiel eine Liste der 15 am häufigsten weiterempfohlenen PVS-Systeme. Und in der fertigen Umfrage werden sicherlich die Empfehlungen der Kollegen auch noch detaillierter aufgeführt sein, sodass man sich da schon mal ein gutes Bild machen kann, womit die meisten Kolleginnen und Kollegen im Moment sehr zufrieden sind und warum. Ja, da sind verschiedenste Items abgefragt worden und was das häufigste Problem war natürlich die Störungshäufigkeit im Praxisablauf durch TI-Geschichten, sowas. Also ich denke, wenn man vorhat zu wechseln, sollte man sich auch dahingehend gut informieren im Moment, was in Zukunft auch an TI-Anwendungen vielleicht noch auf einen zukommt. Also zum Beispiel gerade Stichwort EPA. Ne? Also das sollten dann Systeme sein, die so gut die TI-Anwendung auch schon implementiert haben, dass das gut von der Hand geht. Wäre schade, wenn man jetzt auf ein System umsteigt und dann genau die Befüllung der EPA da aber die großen Probleme verursacht, was dann in einem Dreivierteljahr oder einem halben Dreivierteljahr auf uns alle zukommen wird. Ja.
Wird verschoben.
Ja.
Das geht, da gehe ich auch von
überzeugt. Aus. Ne? Ja, bin also ich die, überzeugt davon.
Für die EPA ist der 15.12. als Datum vorgesehen, wann die Spezifikation veröffentlicht werden soll.
Ja.
Und im Januar soll es eingeführt werden. Und das ist jedem klar, der schon mal irgendwas programmiert hat. Selbst wenn es nur Kleinigkeiten sind oder ein kleines Skript, das kann nicht funktionieren.
Die haben doch über Weihnachten frei, da können sie sich doch mal ein bisschen ins Zeug legen.
Ja, genau, und unsere Software wird beim Update über Weihnachten lahmgelegt, dass man dann die ganze Zeit in der Praxis verbringt. Das hatten wir alles schon, das muss nicht wieder sein.
Das stimmt. Was können wir noch den Kolleginnen und Kollegen für Tipps geben, die das jetzt nochmal so als Zusammenfassung, die das jetzt planen? Also im Vorfeld natürlich sich gut informieren, macht ja eh jeder, ist klar. Und dein Rat, Tino, sich an ein Systemhaus zu wenden oder einen EDV-Berater zu wenden, der einen einfach da nicht nur im Hinblick auf das PVS-System beraten kann, sondern auch einfach das Gesamtsystem der Praxis im Blick hat. Da gehört ja weitaus mehr dazu. Da gehört die Hardware dazu, gehören Sicherheitsfeatures dazu. Ja, da sind ja viele Dinge, die da eine Rolle spielen. Auch was du sagtest, die Ausgestaltung der einzelnen Praxisen. Es sind Praxen, die Hausbesuche macht, die keine Hausbesuche macht, die vielleicht viel Privatpatienten hat oder viel Kassenpatienten hat. Ja, also eine hohe Scheinzahl oder eher ausgewählter arbeitet. Das spielt ja alles mit rein.
Firewall, Implementierung der Telefonanlage.
Genau,
ja. Eine gute Bestandsaufnahme wirklich aller Geräte, die man benutzt. Wirklich alle. Und genug Zeit für Schulung geben. Schulung ausprobieren und die erste Woche nicht so stramm planen wie normalerweise.
Genau, auch vielleicht nicht in die Infekthochzeiten hineinlegen. Also ich denke, zum Beispiel so Mitte Februar wäre eine ungünstige Zeit für einen PVS-Wechsel, würde ich jetzt aus dem Bauch raus sagen.
Ja, Zustimmung.
Das war das Arztgespräch mit Christian Köhler, Tino Sommerbrot und Marc Hanefeld.
Unser Thema heute, von einem, der auszog, die Praxissoftware zu wechseln. Wie einfach ist es, das PVS zu wechseln?
Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie teilt, wenn ihr sie positiv bewertet oder ihr unseren Podcast abonniert. Auf unserer Webseite dasarztgespräch.de findet ihr die Shownotes zur Folge inklusive der zugehörigen Informationen und Quellenangaben sowie natürlich alle anderen Folgen unseres Podcasts.
Schön, dass ihr uns zugehört habt. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.